Bevor ich nach Friedensau gekommen bin, und das ist noch gar nicht so lange her, habe ich lange Zeit für die Adventjugend gearbeitet. Und bevor ich für die Adventjugend gearbeitet habe, war ich in der Gemeindearbeit im Bezirk. Und bevor wir in der Gemeindearbeit im Bezirk waren, waren wir in der Außenmission am so ziemlich entweitetsten, am weitesten entfernten Ort von Friedensau, nämlich im südlichen Afrika, in Namibia. Dort begann unser Dienst. Auf meinem Weg zur Arbeit in Berlin ins Büro komme ich an einem Stolperstein vorbei und hin und wieder bin ich auf dem Weg dorthin in dieses Büro, und Rainer kennt es sehr gut und möglicherweise kennt er auch den Weg dorthin. Berlin, Bundesallee, Ecke Mainzer Straße. Ich bin oft daran vorbeigelaufen, aber einmal darauf aufmerksam geworden, erinnere ich mich immer wieder an diese Ecke und an diesen Stolperstein, der dort gesetzt wurde. Der Künstler Gunter Demnig hat ihn verlegt. Stolpersteine sind in das Pflaster des Gehwegs eingelassene Gedenksteine. Mit einer Messingplatte beschlagen, erinnern sie an die Menschen, die dort gelebt haben, den letzten selbstgewählten Wohnort, an Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer politischen Gesinnung oder einer körperlichen Beeinträchtigung während der NS-Diktatur deportiert worden sind. Die Stolpersteine informieren über die Namen der Verschleppten, ihre Lebensdaten und den letzten bekannten Aufenthaltsort. Hier wohnte Elli Lachmann, geborene Liebrecht, deportiert am 1. November 1941 nach Litzmannstadt, ermordet am 4. Mai 1942 in Kulmhof. Daneben die Stolpersteine für ihren Mann Julius und den Sohn der Lachmanns, Hans. In mühevoller Handarbeit schlägt der Künstler die Zahlen und Buchstaben in das Messing. Um ihre Namen lesen zu können, muss man sich vor den Opfern verbeugen. Das soll so sein. Den ersten dieser Stolpersteine hat Gunter Demnig am 4. Januar 1995 verlegt, damals noch illegal, ohne jedwede Genehmigung, im Stadtzentrum von Köln. Einen der jüngsten Stolpersteine hat Gunter Demnig am Mittwoch vor vergangener Woche am Grindel verlegt. 25. Oktober, wenn meine Informationen stimmen, ein paar Häuser weiter von hier. Ich habe mal eine Liste mitgebracht. Das sind die Stolpersteine und die dahinterstehenden Schicksale in der vergangenen Woche am 25. und in der vorvergangenen Woche am 25. und am 26. Oktober sind sie hier verlegt worden. Seitdem sind mehr als 45.000 Stolpersteine in ganz Europa gesetzt worden, an weit über 1.000 Orten in vielen Ländern. Trotz offizieller Genehmigung, und inzwischen geschieht das ganz legal und angekündigt, dürfen die Steine nicht immer bleiben. Immer wieder kommt es auch heute noch zu gewaltsamen Entwendungen bereits gesetzter Stolpersteine. Legal geschah dies bislang nur in München, dass bereits gesetzte Stolpersteine wieder entfernt werden mussten, dort auf hochoffizielle Anordnung des Stadtrats. Ungeachtet der Bayern, und wir sind hier weit weg, bilden die Stolpersteine das weltweit größte dezentrale Mahnmal gegen das Vergessen. Steine gegen das Vergessen sind keine Erfindung der Neuzeit. Schon im Alten Testament wird davon berichtet, sie erinnern dort nicht an widerfahrenes Unrecht, sondern an erlebte Gegenwart Gottes. Von einer dieser Begebenheiten lesen wir im Buch Josua, die Kapitel 3 bis Anfang des 5. Kapitels. Israel steht unmittelbar vor der verheißenen Landnahme. Bevor sie Jericho einnehmen können, muss das Volk den Jordan überqueren. Keine leichte Herausforderung für Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder. Schon unter normalen Bedingungen. Aber es ist Erntezeit. Der Fluss ist über die Ufer getreten und wir wissen, wie so etwas aussieht. Die Sturmflut ist noch nicht so lange her, wenn das Wasser auf einmal da ist, wo es nicht hingehört. Dort müssen sie durch. Gott will es so. Als Kundschafter hatte Josua den Jordan schon mehr als einmal überquert, zusammen mit Kaleb. Allein hätte er die Weinrebe nicht tragen können. Aber das ist lange her. Damals war Mose noch da. Seit kurzem trägt er die Verantwortung. Und alles, was Gott verheißen hat, soll wahr werden an diesem Tag. Die Priester sollen mit der Bundeslade vorangehen, so lesen wir dort. Sobald sie den Fluss betreten, wird sich das Wasser weiter flussaufwärts stauen, sodass das Volk trockenen Fußes vorüberziehen kann. Etwa 40.000 Mann aus den Stämmen Ruben, Gad und Manasse, deren Stammesgebiete diesseits des Jordans liegen, sind als Begleiteskorte abkommandiert. Sie sollen ihre Frauen und Kinder zurücklassen, um den Weg der übrigen 9 Stämme bei der Landnahme zu sichern. 12 Männer, und wir merken schon, das Ganze ist minutiös geplant, 12 Männer, einer aus jedem Stamm, sollen jeweils einen großen Stein aus dem Flusslauf des Jordans ans andere Ufer tragen und dort aufschichten zur Erinnerung an das, was Israel an diesem Tag erlebt. Und während das Volk der bewaffneten Vorhut folgt und an der Bundeslade vorüberzieht, bleibt Josua zurück und richtet an der Stelle, an der die Priester mit der Lade stehen, ebenfalls 12 Steine auf. Warum die Bundeslade zuerst? Warum aus jedem Stamm einer? Und warum geht Josua nicht voran? Und wenn er schon unbedingt Steine stapeln will, hätte das nicht die Begleiteskorte machen können? Wozu dieser Aufwand? Hatten sie mit der Überquerung des Flusslaufes nicht schon genug zu tun? Unser Predigttext gibt eine eindeutige Antwort. Und so lesen wir in Josua 4 ab Vers 21: Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr ihn kundtun und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, damit alle Völker auf Erden den Herrn erkennen. Wozu dieser immense Aufwand? Sowas können sich nur Männer ausdenken, wo jeder Tagesausflug, wo jedes Wochenende schon an einen Umzug grenzt. Da sind ganze Familien mit ihrem Hausstand und sie sind unterwegs und sie müssen umziehen. Und dann müssen sie nicht nur durch dieses Wasser durch, bei Hochwasser, sondern dann sollen sie auch noch die Steine aufstapeln. Und weil das nicht schon viel genug ist und schlimm und aufwendig genug, dann nochmal 12 Steine. Sowas wiegt ja auch ordentlich. Und die Antwort die unser Predigttext gibt, ist so einfach wie klar. Für euch und für eure Kinder. Und wir verstehen die Symbolwirkung und sind auf einmal ganz nah bei uns. Nicht die bewaffnete Eskorte oder Josua als Heerführer gehen voran, sondern die Priester mit der Bundeslade. Als Mittler zwischen Gott und seinem Volk tragen sie die Zeichen und Symbole des Bundes und treten vor allen anderen in den Flusslauf. Nicht Josua, nicht die Begleiteskorte, nicht irgendwer macht den Weg frei, sondern Gott. Stellvertretend für die 12 Stämme Israels inklusive des Priesterstammes Levi und der Stämme Ruben, Gad und Manasse, die die Begleiteskorte stellten, war jeder Stamm aufgefordert, einen Vertreter zu entsenden. Denn überall, an jedem Lagerfeuer und an jedem Küchentisch sollte Zeugnis gegeben werden und die Erinnerung an das, was Gott an diesem Tag getan hatte, wachgehalten werden. Und Josua, als geistlicher Leiter, schöpft er seine Vollmacht nicht aus seiner Position, sondern aus der Verbindung zu Gott. Deshalb läuft er nicht vorn weg in weiter Entfernung, sondern war nah dran an jedem, der vorüberzog. Als er im Flussbett die 12 Steine errichtete, stellvertretend für jeden der ihm anvertrauten 12 Stämme Israels. Wenn eure Kinder später einmal fragen, Symboliken und Zeichenhandlungen geben Orientierung und Identität. Auch heute und morgen für uns und für unsere Kinder. Unsere Generation gibt Zeugnis für alle folgenden Generationen. Das war schon immer so. Aber was ist es, das deinem Glauben Orientierung und Identität gibt? Und was geben wir davon an die nächste Generation weiter? Erklären Sie es mir, als wäre ich 6 Jahre alt, sagt Joe Miller, als er die Verteidigung des HIV-infizierten Andrew Beckett übernimmt. Eine der Schlüsselszenen des Oscar-prämierten Filmes Philadelphia. Und Andrew Beckett, der bisher selbst angesehener Partner einer großen Kanzlei war, versucht nun in einfachen Worten auszudrücken, was man ihm juristisch verklausuliert zum Vorwurf macht. Manchmal ist es leichter, sich hinter umständlichen Verklausulierungen zu verstecken, als mit einfachen Worten auszudrücken und Zusammenhänge klar und unmissverständlich zu benennen. Als Erwachsene haben wir gelernt, uns nicht nur umständlich und möglichst kompliziert auszudrücken. Orthografische Gründe für sichere Kommasetzung sind nur vorgeschoben. Tatsächlich geht es um die Bildung von Schachtelsätzen. Und da gilt, je wirrer, desto wow. Wie der Hase, wohlwissend, dass man ihm auf den Fersen ist, seine Haken schlägt, setzen wir unsere Kommas, und wer nach dem 5. Komma immer noch da ist, ist wirklich gut. Schafft aber auch noch das 7. Komma, stolpert dann aber möglicherweise über Komma Nummer 8 und das erste Semikolon. Puh, gerade so geschafft. Erklären Sie es mir, als wäre ich 6 Jahre alt. Als Erwachsene haben wir nicht nur gelernt, uns kompliziert auszudrücken, wir haben auch verlernt und akzeptiert, uns mit verwirrenden Antworten zufrieden zu geben. Wir haben akzeptiert, die verklausulierten Schachtelsätze für das, was wir tun und für richtig halten und tradieren, zu hinterfragen. Deshalb ist es so wichtig, dass unsere Antworten wirklich unsere Antworten sind und keine auswendig gelernten Schachtelsätze. Als Kind habe ich die Freitagabende in Familie geliebt. Sabbatanfang mit frischen Brötchen und Kakao. Papa las aus Menschen in Gottes Hand vor. Ich fühlte mich geborgen. Er hätte auch aus dem Telefonbuch vorlesen können. Ich war 2 Jahre alt. Es war warm. Mein Papa war da, meine Mama gleich daneben. Alles war gut. Brötchen und Kakao und Wohlfühlatmosphäre wären für mich heute keine ausreichenden Gründe mehr, Sabbatanfang zu feiern und den Sabbat zu halten. Heute interessieren mich der historische Hintergrund und das theologische Fundament. Darüber hinaus schätze ich die Zäsur und das bewusste Innehalten zum Ende jeder Woche. Darum halte ich den Sabbat. Gewichtungen verändern sich im Laufe des Lebens. Ein ganz natürlicher Prozess. Das lässt sich auf viele Symbol- und Zeichenhandlungen unseres Glaubens übertragen. Was für die Elterngeneration Bedeutung hat, hat durchaus das Potenzial, auch für die Kinder von Bedeutung zu sein. Muss es aber nicht. Kinder hören auf, Fragen zu stellen, wenn sie die für sie passende Antwort gefunden haben. Oder wenn sie unsere Antworten langweilig finden. Die Herausforderung dabei ist, dass selbst passende Antworten immer nur für ein bestimmtes Lebensalter ausreichend sind. Niemand, der das mehr bedauert als Osterhase, Weihnachtsmann und Klapperstorch. Symbol- und Zeichenhandlungen haben behalten und entfalten ihre Bedeutung, wo immer es gelingt, sie an die nächste Generation weiterzugeben. Ihr Wert verblasst, wenn es nicht gelingt, die Formen mit Leben zu füllen. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, dann sind sie möglicherweise nicht mehr 6, sondern 14, 27 oder 38 Jahre alt. Gut, wenn sie nicht aufgehört haben, Fragen zu stellen. Gut, wenn wir ihnen dabei helfen können, die für sie passenden Antworten in ihrer Lebenssituation zu finden. Gut auch, wenn wir selbst nicht aufgehört haben, zu hinterfragen. Das Aufrichten der Jordansteine war eine Zeichenhandlung mit starkem Symbolcharakter. So einprägsam, dass sie Generationen überdauert hat und bis zum heutigen Tag von der Gegenwart Gottes Zeugnis gibt. Am Stadtrand von Jerusalem liegt die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Dort befinden sich auch das Children's Memorial, das Denkmal für 1,5 Millionen jüdische Kinder, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Die Gedenkstätte und jedes Mal, wenn ich im Herbst dort bin mit unserer Studienreise, ist es ein beklemmendes, kein angenehmes, aber ein zutiefst ehrfürchtiges Gefühl. Die Gedenkstätte, sie ist als unterirdischer Raum angelegt, in dem 5 Kerzen in der Dunkelheit so reflektiert werden, dass ein ganzer Sternenhimmel entsteht. Während im Hintergrund die Namen, das Alter und der Geburtsort der Opfer verlesen werden, ist die Installation des jüdischen Künstlers Moshe Safdi gleichsam ein Bild für die wenigen Überlebenden und ihre unzähligen Nachkommen. Es macht deutlich, der Glaube hat nicht überdauert aufgrund der Steine gegen das Vergessen im Jordantal, sondern weil es zu allen Zeiten Menschen gab, die sich der Gegenwart Gottes in ihrem Leben bewusst waren und die davon weitergesagt haben. Es sind die Steine gegen das Vergessen, die die Erinnerung wach halten. Es sind die Zeugnisse der Überlebenden, die die Erinnerungen mit Leben füllen. Ich habe eingangs von der Familie Lachmann erzählt und den Stolpersteinen, die für Elli, Julius und Hans in Berlin gesetzt worden sind. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Was wir heute von ihnen wissen, wissen wir von Ruth. Ruth ist die jüngste Tochter der Familie, das Nesthäkchen. Ihr Name wird nicht im Children's Memorial von Yad Vashem verlesen. Wenige Tage bevor die Lachmanns im November 1941 deportiert wurden, hatten die Eltern die damals 12-Jährige zu einer Freundin der Familie aufs Land gebracht, raus aus Berlin, um eine Grippe auszukurieren. Der flüchtige Abschied: am Wochenende holen wir dich wieder ab. Es sollten die letzten Worte sein, die Ruth von ihren Eltern hörte. Der Freundin, der Familie gelang es, Ruths Identität bis zum Kriegsende vor den Nazis versteckt zu halten. Ruth hat überlebt. Sie hat das Andenken an ihre Eltern in ihrem Herzen bewahrt. Und sie hat auf das aufgebaut, was sie von ihren Glauben, was sie an Glauben von ihren Eltern bis zu ihrem 12. Lebensjahr mitbekommen hatte. Und sie hat davon an ihre Söhne weitergegeben. Diesen Gedanken wollen wir aus unserer Predigtstunde heute Morgen mit nach Hause nehmen und ihn in unser Glaubensleben übertragen. Es sind die Steine gegen das Vergessen, die die Erinnerung wachhalten. Es sind die Zeugnisse der Überlebenden, die die Erinnerung mit Leben füllen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.